Ja, vielen herzlichen Dank für die, Einladung, für die netten Worte hier zu Beginn. Vielleicht gleich meine Tätigkeit als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester ist doch schon einige Jährchen oder Jahrzehnte her. Also ich versteige mich hier nicht sozusagen aus der Pflegepraxis per se zu sprechen, aber ich hoffe als Pflegewissenschaftlerin da die richtige Brille aufzuhaben, um dieses Thema hier Ihnen jetzt auch noch ein bisschen aus unserer Perspektive aufzudröseln. Wobei es ist ja ganz spannend, ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen, 2012 im Band von Imago Hominis wurde ein Artikel von mir und einer Kollegin publiziert, Pflege im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge. Das war das Ergebnis einer Studie, die wir gemacht haben mit Frauen nach Brustkrebs und sozusagen wie hier die pflegerische Betreuung aussieht in diesem Spannungsfeld, auch aus der Perspektive der Bedürfnisse dieser Frauen, und vieles, was ich heute schon gehört habe, hat sich auch in dieser Studie gefunden, was mich sehr gefreut hat, weil das auch zeigt, dass wir hier am richtigen Weg sind. Was will ich jetzt hier in der Kürze hier ausführen? Ich möchte einen kurzen Augenmerk darauf legen, was bedeutet Fürsorge im Kontext pflegerischen Handelns, und hier ein bisschen drauf gucken, was macht professionelles pflegerisches Handeln im Sinne der Wirksamkeit aus, weil das ist mir mittlerweile ein großes Anliegen. Ich werde es Ihnen dann auch erklären, warum. Ich will einen kurzen Blick auf das Thema Autonomie im Kontext von Pflegebedürftigkeit legen, also nicht Autonomie per se, sondern hier noch einmal ein bisschen einschränken, und dann abschließend, ich habe jetzt einen Lehrstuhl für Person-Centered Care Research auf dieses Thema Person-Centeredness zu legen, was meiner Meinung nach nicht nur in allen WHO-Papieren stehen sollte, sondern auch ein guter Ansatz ist, unsere Praxis zu leiten. Ja, was bedeutet Fürsorge im Kontext pflegerischen Handelns? Vielleicht nur ganz, ganz kurz. Pflege wird ja auch unter anderem als Caring-Disziplin beschrieben, und ich tue mir immer sehr schwer mit dem Wort Fürsorge, Sorge. Wir verwenden sehr gern den Anglizismus des Carings, weil das ein bisschen was anderes ist, wenn wir uns jetzt nochmal angucken. Wenn ich es übersetze, dann gibt es so unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen im Deutschen. Also ich kann sagen, sich Sorgen um, haben wir alltagssprachlich ganz das Emotionale. Sorgen für wäre eher dieses helfende Handeln. Sorge ist, ich mache mir Sorgen, hat aber auch oft so eine negative Konnotierung. Also dieser Begriff der Sorge, den finde ich sehr, sehr schwierig, wenn wir ihn einfach nur so in unserem Alltagssprachgebrauch sehen. Nichtsdestotrotz ist diese sorgende Beziehung eine auf Emotion und Verständnis beruhende Beziehung. Auch das macht noch nichts Professionelles aus. Das ist also im Alltag, im Menschsein ja von Anbeginn an. Wir haben das heute auch sehr gut gehört. Auf Florence Nightingale geht jetzt zurück diese Umschreibung des Begriffs Caring als sozusagen eine zentrale Komponente professionellen, wirkungsvollen Pflegehandelns. Ich strapaziere die Frau Nightingale deshalb, weil sie die erste war, die das analytisch sozusagen mal aufbereitet, niedergeschrieben hat und sozusagen auch durch ihre Bestrebungen Pflege von etwas sehr spontanen, emotionalen auf etwas Professionelles zu heben. Und die Pflegewissenschaftlerin Afaf Miles hat jetzt hier Pflege, also die Disziplin der Pflege, und sie trennt hier Gott sei Dank nicht Wissenschaft von Praxis, genauso wie wir es in der Medizin nicht trennen, durch vier Charakteristika beschrieben. Und das, was ich hier gefettet habe, dass ein Charakteristikum der Pflege eben ist, dass sie hier als Caring-Disziplin festgelegt ist. Das heißt, Fürsorge, Caring ist untrennbar mit professioneller Pflege verbunden. Wir haben so in den 80er, 90er Jahre, Ablehnung von all diesen Dingen, weil uns das immer so mit diesem altruistischen Heiligenschein verfolgt hat. Das war die Pendelbewegung. Wir sehen aber jetzt, dass es ohne dem, es geht nicht ohne dem. Die Frage ist, wie kriegen wir es professionalisiert? Und da möchte ich jetzt auch bevor ich jetzt dann in dieses Spannungsverhältnis zu Autonomie oder Nicht-Spannungsverhältnis gehe, auch noch einmal Ihnen den Blick ein bisschen darauf lenken, wenn wir mal überlegen, wie funktioniert denn Pflege. Also wir haben hier Personen, die ja, es ist nicht jeder Mensch pflegebedürftig per se, aber es gibt Situationen, ja, wo ich, einfach Familias nennt es, dann zum Nursing Client wird bei uns, ich tue mir immer schwer mit dem Klientenbegriff, also Kunden brauchen wir gar nicht reden, das finde ich zynisch. Ja, ich weiß, die Begrifflichkeiten sind schwierig, deshalb verzeihen Sie mir, wenn ich hin und wieder was Englisches einstreue, weil da drücke ich mich ein bisschen rum vor dieser Unzulänglichkeit unserer Sprache. Also Menschen werden dann plötzlich, kommen in eine andere Situation, aber, und da haben wir die Person-Centeredness auch dabei, die es von Patientenorientierung unterscheidet, bleibt ja auch noch immer die Person. Ich habe zwar eine neue Rolle, aber die Frage ist, ob ich in meinem Tun die Person hinter dem Patienten sehe oder sozusagen nur den Patienten, die Patientin in ihrer Funktionseinschränkung. Und ich will jetzt da gar nicht lang drüber reden, jeder steht in den relationalen Beziehungen zu unterschiedlichen Kontexten aus der Umwelt, die lege ich nicht ab, wenn ich ins Krankenhaus komme, sie sind aber auch nicht immer in jeder pflegerischen Beziehung von Belang, aber das Wichtige ist, dass ich checken muss, wann sozusagen ist etwas, was diesen Menschen umgibt, das er hier mit reingenommen hat, von Wichtigkeit. Und das und gezieltes pflegerisches Handeln, wir haben es heute auch schon gehört, das gilt für die Pflege ganz, ganz stark, geht nur über die Interaktion, über die Beziehung. Bei uns vielleicht noch stärker, wir können kaum eine akkurate Pflegediagnose stellen, ohne in Beziehung zu gehen. Wir haben nicht die Möglichkeit, anhand von Röntgenbildern eine Pflegediagnose zu erstellen. Ob das jetzt bei der Medizin auch immer so ist mit der akkuraten Diagnose anhand von Röntgenbildern, überlasse ich den Kolleginnen und Kollegen aus der Disziplin. Maße ich mir nicht an, aber wir können das jedenfalls nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, in diese Interaktion und Beziehung zu gehen, um überhaupt, behaupte ich jetzt einmal, wirkungsvolle Pflege anbieten zu können im professionellen Sinn. Das heißt, hier könnte ich lang drüber reden, ich will hier nur mal schließen mit diesem Gedanken, es ist, Pflege konstituiert sich nicht durchs Aneinanderreihen von Verrichtungen, so wie das jetzt mittlerweile schon wieder sehr stark im Bild der Öffentlichkeit ist und propagiert wird, auch durch die Systeme, die wir haben, Finanzierungssysteme etc., sondern es ist eine Frage der Relationsstrukturen, was hängt wie zusammen und wofür muss ich situativ als Pflegeperson sorgen. Und da sind wir bei einer ganz anderen Geschichte. Und ich möchte so auf einer metaparadigmatischen Ebene Ihnen hier auch noch ein bisschen näher bringen, wie funktioniert Pflege, weil nur da kommen wir dorthin, was hat es mit Fürsorge und Autonomie zu tun. Pflege ist nicht etwas, was ist oder nicht ist, sondern Pflege entsteht. Pflege entsteht im Prozess, also emergiert im Handeln. Ja, deshalb ist es auch so schwer messbar in irgendwelchen naturwissenschaftlichen Begrifflichkeiten, von denen wir uns aber, glaube ich, auch in komplexen Systemen als Wissenschaftler längst verabschieden sollten. Also Pflege ist Produktion, also entsteht, wir nennen das die Emergenzthese. Pflegerisches Handeln wird nur in und durch die professionelle Beziehung wirksam, die Interaktion. Pflegeperson selbst, und das ist jetzt das Wichtige, wo wir dann sozusagen auf die Haltung, auf das Fürsorgliche hingehen. Die Pflegeperson ist selbst das Werkzeug, durch die eine Intervention wirksam wird. Ich denke, das ist immer sehr spannend, diese kleinen Differenzen herauszuarbeiten. Wenn wir in technologisierten Räumen denken, dann müssen wir immer schauen, wie kann hier Pflege entstehen ohne Interaktion und Person? Ist das dann noch Pflege oder sind das technische Verrichtungen? Da müssen wir, glaube ich, gut differenzieren lernen. Und Haltung, Fachwissen, Wissen um die individuelle Situation, die hermeneutische Kompetenz, das zusammenzubringen, nämlich diese drei Komponenten, die wir haben müssen, sowie die Art der Begegnung beeinflussen die Wirkung von Pflegehandlungen. Das ist die sogenannte Holismusthese, die wir hier aufstellen können und die meiner Meinung nach enorm wichtig ist, auch zum Beispiel für mich als Wissenschaftlerin, wenn ich Wirkungsforschung machen möchte. Und ich verwehre mich mittlerweile gegen diese Evidenzpyramiden, die uns da übergestülpt werden, wo wir nie unsere Wirkung zeigen können. Aber es ist auch unsere Verantwortung, Alternativen zu bringen. Wirksame Pflege ist auch ein Aushandlungsprozess. Wir waren heute auch schon bei dieser Koproduktion. Auch Autonomie wurde ja hier als eine Art der Koproduktion gesehen. Wir sind immer in einem Aushandlungsprozess mit unserem Gegenüber. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Verantwortlichkeiten sind. Da komme ich dann noch bei der Vulnerabilität und Verletzlichkeit auch dazu. Also wenn wir jetzt noch einmal auf diese Caring-Perspektive hier hineinschauen, Caring ist Haltung, aber zugleich auch Handlung. Ich kann es nicht trennen und man soll es auch nicht trennen. Also Pflege ist nicht nur irgendein diffuses, altruistisches Lieb und Nettsein, sondern sozusagen Haltung und Handlung sind untrennbar miteinander verbunden und wir müssten dieses Bild aber noch erweitern. Ich habe das schon erwähnt, ich will Ihnen da jetzt auch nur ein Bild dazu geben. Es ist eine Verknüpfung von Haltung im Sinne sozusagen einer fürsorglichen, personenzentrierten Haltung, auf das komme ich dann noch kurz. Fachwissen, das dürfen wir nicht vergessen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ohne Fachwissen, wie gesagt, ja, das hat schon die alte Florence Nightingale erkannt. Nur ein guter Wille reicht nicht. Ja. Fachwissen, es wird immer mehr und komplexer, aber nur gepaart in dieser Trias mit der Haltung führt zu Handlungen, die sozusagen dann im Sinne guter Pflege hin zu mehr Wohlbefinden wirksam werden. Dafür brauche ich diese Kompetenz, diese drei Dinge immer wieder zusammenzugeben. Standards nützen mir nur insofern, als dass sie sozusagen mein Wissen hier auffüttern, aber sie geben mir kein Rezept, wie ich in individuellen Situationen handeln kann. Und die professionelle Beziehung ist das Gefäß, über das sozusagen hier diese Handlungen überhaupt funktionieren können oder ich überhaupt zu dem Wissen komme. Und da komme ich dann noch zum Caring-Prozess von der Swanson, den ich immer wieder hervorhole, weil er so viel erklärt. Aber vielleicht jetzt noch ein kleines Sidestep zu dem Thema Autonomie im Kontext von Erkrankung und oder Pflegebedürftigkeit. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem Vortrag schon viel überlegt, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt stehe ich schon wieder da, ich komme jetzt nicht aus der Ethik, ich komme nicht aus der Philosophie. Oh, da sitzen ganz andere Menschen, die mir jetzt Kant und ich weiß nicht wen allen da um die Ohren schlagen können, wenn es um den Autonomiebegriff geht. Und dann haben wir gedacht, naja, aber es ist ja, vielleicht sprechen wir von was ganz was anderem. Und es gibt eine ganz spannende Konzeptanalyse von Kollegen und Kolleginnen aus der Pflegewissenschaft aus den Jahre 2014, die meiner Meinung nach noch immer sehr, sehr aktuell ist, die sich mit dem Modell der Patientinnenautonomie beschäftigt haben. Ausgehend davon zu sagen, naja, wir müssen einen allgemeinen Autonomiebegriff sozusagen in diese bestimmte Situation, in das Setting bringen und dann gucken, was steht da im Vordergrund. Und da möchte ich ganz kurz mit Ihnen drauf schauen, weil das auch sehr viel von, also uns auch erklärt, wie wir hier wie hier auch für Sorge für den anderen und Caring verwoben ist. Also diese Konzeptanalysen haben alle so gewisse Strukturen und nach denen ist das auch aufgebaut. Also man geht einmal sozusagen von Bedingungen aus. Klar, steigende Vulnerabilität, Professor Mayer hat ja gesagt, wir tragen Vulnerabilität in uns, aber dann gibt es Situationen, wo es eine erhöhte Vulnerabilität gibt, die auch, was war das jetzt? Um Gottes Willen. So, da poppt jetzt alles auf da drinnen, ich traue mich das jetzt. Ah, so. Entschuldigung, da war mein Finger zu schnell, die eine veränderte Abhängigkeit plötzlich darstellen und hier entsteht der Bedarf an Pflege. Das, was ich zuerst schon gesagt habe, zeigt sich hier auch und ich glaube, das ist einfach diese Bedingung und davon darf man auch ausgehen, dass man einem Menschen nicht per se hier seine Autonomie abspricht, aber dass es eine Situation gibt mit erhöhter Vulnerabilität, die andere Bedingungen hier schafft und hier plötzlich andere Leute ins Spiel bringt, die auch Dinge vielleicht zeitweise oder vielleicht auch für bis zum Lebensende kompensieren müssen oder zu helfen, diese zu kompensieren. Kennzeichen, also aus dieser Konzeptanalyse ist ganz klar auch hier wieder schön rausgearbeitet worden, es ist ein Prozess der Konstruktion oder Rekonstruktion. Autonomie ist kein statischer Begriff, auch das haben wir heute in der Früh schon gehört, ich habe mir gedacht, ich kann jetzt gleich gehen wieder, weil viel Neues sage ich ja auch nicht. Also ein Prozess der Konstruktion und der Rekonstruktion und das darf man sich auch nicht linear vorstellen. Ich zeige es dann noch auf, dass sozusagen ein Patient kommt ins Spital oder ins Pflegeheim und dann gibt es einen linearen Prozess der Rekonstruktion, der Wiedererlangung der Autonomie, sondern es sind immer wieder Wellen. Und im Tal dieser Wellen braucht man ganz stark, also in unserer Studie wurde das so, ich muss mich fallen lassen können in gute Hände, da braucht es Vertrauen, ich muss abgeben können, damit ich wieder Kraft kriege, aufzubauen. Und das ist so ganz wichtig. Und für diesen Prozess der Rekonstruktion sind es auch wieder Konzepte, die jetzt auch teilweise gekommen sind schon, dieses als Person wahrgenommen werden. Deshalb ist mir der Begriff Person-Centeredness so viel wichtiger als Patient-Centeredness. Als Person, als ich, die hinter meiner Erkrankung steht, die Möglichkeiten haben zu agieren in meinen Rahmen und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen können, aber eben situativ angepasst. Und bei diesen Konzeptanalysen schaut man sich auch immer wieder so Konsequenzen an, wenn was passiert oder eben nicht passiert, Kontrolle erhalten, also das hängt ganz stark auf dem Weg zur Autonomie, ist der Begriff der Kontrolle wiedererlangen. Jede Erkrankung, jede Pflegebedürftigkeit ist Kontrollverlust. Also es geht sehr stark um dieses Kontrolle wiedererlangen und das kann ich auch, wenn ich körperlich gewisse Dinge nicht mehr machen kann. Partizipation, Entscheidungsfindung, Selbstbestimmung, aber auch dieser willkommene Paternalismus. Sie haben es schon angesprochen, es ist in manchen Situationen, das wird es gewünscht und ich glaube, da müssen wir die Sensibilität entwickeln, hier drauf zu gucken, wann ist es willkommen und wann ist es schädlich und wann ist es gegen den Willen des Patienten, der Patientin, des Bewohners, der Bewohnerin. Freiheit erhalten ist auch eine positive Konsequenz und wenn das nicht entsteht, ja, also man kann auch sozusagen diese Verhinderung, Autonomie wieder zu erlangen, indem ich nicht die Person beachte, beobachten, dass die Konsequenz sind, dass die dann die Nicht-Compliance zeigen, dass sie widerständig sind und dass sie auch soziale Normen brechen. Und ich denke, wir haben hier im Umgang zum Beispiel mit Menschen mit schweren demenziellen Erkrankungen gute Indikatoren, weil die brechen alle sozialen Normen, die passen sich nicht an. Alle anderen Patienten, wir haben alle gelernt, uns anzupassen und zu hoffen, dass das wieder vorübergeht, in lebensendenden Zuständen dann auch wieder nicht. Aber hier gibt es keine Anpassung und diese schwierigen Patienten, ich mag das Wort ja gar nicht, aber man muss es ansprechen, weil es in den Köpfen immer wieder drin ist, hat oft was damit zu tun, dass wir diesen Prozess der Autonomie-Wiedererlangung nicht in dem Sinn sehen. Das heißt, es ist eine wunderbare Definition, die uns da die Kollegen und Kolleginnen liefern vom Patienten, Autonomie. Das ist eben dieser time-changing process of reconstruction autonomy through the interplay of to be seen as a person, the capacity to act and the obligation to take responsibility for one's actions ist. Und das sagt ganz, ganz, ganz viel aus und sagt mir auch sehr viel, wo ist meine Rolle und was spielt Fürsorge hier für eine Rolle dabei. Das ist jetzt hier nur mehr so ein Schaubild, was Sie dann angehängt haben, dass wir uns einfach bewusst sind, auch während einer temporären Pflegebedürftigkeit, während eines Krankenhausaufenthalts sind diese Wellen da. Je kürzer die Krankenhausaufenthalte sind im Akutsystem, desto schwieriger ist es natürlich, dem zu entsprechen, weil dieser Einbruch, der findet vielleicht gerade noch im Krankenhaus statt, aber wer ist dann da, der hilft sozusagen wieder raufzukommen, wenn wir Aufenthaltsdauern von 1,5 Tage oder 2 Tage haben. Also das sehe ich schon als problematischen Aspekt, weil in unserem Gesundheitssystem hier die Brücke auch ein Stück weit fehlt. Die Familien sind dann manchmal da, aber auch überfordert, wie auch immer. Ich möchte jetzt, ja, das hat man schon alles. Ich würde jetzt gern noch das Augenmerk auf diesen Caring-Prozess von Kristen Swanson legen, die versucht hat, hier das, wie passiert Pflege im Sinn von Caring darzustellen. Und da haben wir ganz viel drinnen, wo dieses Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge ganz klar dargestellt wird als inhärenter Teil unserer pflegerischen Tätigkeit. Sie geht aus davon und sagt, wir müssen grundsätzlich alle in unserer Wertvorstellung davon ausgehen, dass der Mensch ein Wesen ist, das sich ändern kann, der grundsätzlich vulnerabel ist, der aber auch die Kraft hat, sich zu ändern, der grundsätzlich autonom ist, etc. Auch das haben wir heute in diesen 7 Punkten zur Autonomie schon gehört und ich war ganz glücklich darüber, dass ich mir gedacht habe, ja, auch das spiegelt sich in unseren Theorien hier so gut drinnen. Der zweite Schritt ist, dass wir ein informiertes Verstehen kreieren müssen über diese Person. Und das werden manche jetzt denken, ja super, wenn ich jetzt jemand einen Tag da habe oder in einer Tagesklinik, das muss nicht immer eine gesamte Lebensbiografie sein. Ein situatives Verständnis, was ist diese Person jetzt in dem Moment, was treibt sie jetzt, was sind ihre Themen, ihre Probleme, dieses Wahrnehmen. Wir hören oft von Patienten, Patientinnen, Bewohner, Bewohnerinnen, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich wurde nicht gesehen, ja, nicht wahrgenommen. Das sagen oft gar nicht, die haben meine Biografie nicht beachtet, also ich wurde nicht gesehen als ich, als Person. Und das zieht sich von der Notaufnahme bis hin in die Langzeitbetreuung als eines der schwerwiegendsten Verletzungen, die auch passieren können. Aber ich muss hier bei diesem Knowing dann auch das Fachwissen haben, ja, einschätzen zu können, was braucht es jetzt an Zutun, um sozusagen diese Person wieder auf den Weg zu bringen. Und dieses auf den Weg bringen passiert durch das, was Kristen Swanson jetzt hier als Being With bezeichnet. Ich finde den Ausdruck so schön, weil sie strapaziert jetzt nicht irgendwelche Empathiebilder oder sonst irgendetwas, sondern sagt, in dem Moment der Begegnung, und sei die noch so kurz, muss ich da sein. Brandon McCormack in der Person-Centered-Theorie sagt das als sympathetically present, diese Präsenz im Augenblick. Und das triggert die professionelle Beziehung. Nicht immer die lange Zeit, die man hat. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was ganz wichtig ist. Und dann kommt sozusagen diese Autonomie dazu, also die Rekonstruktion. Sie spricht, Pflege konstituiert sich über eigentlich immer wieder abwechselnde Prozesse von Doing for und Enabling. Es ist nicht ich zuerst Doing for und dann Enabling, es ist nicht Pflege mit den Händen in der Hosentasche, da muss ich leider meinen Kollegen Böhm ein bisschen auf die Zehen steigen, das ist zu radikal, das passt nicht in allen Situationen, aber, und ich finde es auch nicht so wahnsinnig schön vom Bild her, aber das hat vielleicht was mit meiner Erziehung zu tun, dass man halt nicht Hände in der Hosentasche, also ja, ist altmodisch, weiß ich nicht, aber ich darf das sagen, ich bin auch schon ein Alter, wo ich das sagen darf, aber was ich damit sagen will, ich will nicht die Grundidee diskreditieren, ich will nur sagen, dass wir einschätzen müssen und das kann sich ändern innerhalb eines Tages. Ja, die kann heute kann irgend, in der Pflegeplanung stehen, dass sich die wunderbar selbst die Körperpflege machen kann und sie ist heute in einem Zustand, wir haben das bei den Frauen nach Brustkrebsoperationen gesehen, in einem Zustand, wo ich ihr wieder auch körperlich mehr helfen muss, weil sie hier in ein Loch fällt. Das heißt, dieses Spannungsfeld ist eigentlich ein Spannungsfeld, das es nicht aufzulösen gilt, sondern mit dem wir zu arbeiten haben. Und die pflegerische Aufgabe ist, dieses Spannungsfeld zwischen sozusagen Doing for und Enabling jeden Tag mit den Patientenbewohnern wieder neu sozusagen auszuhalten und zu kreieren, um dann auf dieses Ziel dieses Wellbeings zu kommen, also dieses Wohlfühlens. Also wir sprechen weniger von Heilung in dem Sinn, sondern das Situative. Und jetzt ganz am Schluss möchte ich nur das Augenmerk darauf lenken, und ich springe da jetzt durch, weil es nicht das eigentliche Ziel, also nicht so im Mittelpunkt steht, die personenzentrierte Praxis, aber wir haben es in allen WHO-Papieren etc. drinnen, und ich glaube, dass wir hier ganz viel von diesen zwei Anteilen drinnen haben. Was ist Person-Centered Care? Ich nehme jetzt die letzte Definition. A way of thinking and doing. Wir haben immer diese Haltung und Handlung im Sinn sozusagen, dass wir uns auf den Menschen fokussieren als grundsätzlich gleichwertiger Partner, aber eben in unterschiedlichen Rollen. Und ich glaube, das gilt es immer zu differenzieren. Also nicht zu sagen, du entscheidest selbst, du bist gleichwertig. Auf der Ebene der Menschlichkeit gibt es hier eine, also als gleichwertige Partner in der Rekonstruktion seines Gesundheitszustands, ihres, aber eben nicht in der Verantwortlichkeit. Und eben in den Mittelpunkt der Entscheidungen die Personen zu legen. Und vielleicht jetzt hier nur noch abschließend, ja, wir haben hier die Prinzipien von Patient-Centered Care, hier haben wir ganz klar personalisiert, koordiniert, enabling, also befähigend, aber eben mit dieser Haltung, die compassionate, Respekt, Würde. Ja. Und da haben wir wieder beides miteinander verknüpft, weil das sind Prinzipien der Fürsorge. Das widerspricht sich nicht. In der Person-Centeredness verbinden wir hier aber noch ganz stark die Betonung Seeing the Person Behind the Patient. Und dann möchte ich jetzt abschließend noch etwas dazu sagen. Also wir haben hier ein bestimmtes Menschbild, Fokus auf Patient, Patientin. Das leitet die Ausgestaltung der Pflege in dem Sinn, wie ich es zuerst schon dargestellt habe, in dieser fürsorglichen Haltung über die Beziehung. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen, wenn wir Praxis entwickeln wollen. Und das möchte ich jetzt mitgeben. In dem Person-Centered-Modell ist auch drinnen, das geht nur, ja, wenn es auch einen personenzentrierten Fokus auf das Gesundheitspersonal gibt. Und das zeigen uns viele, viele Studien. Wir können nicht, und deshalb ist auch dieser reine Anspruch der Patient-Centeredness führt zu kurz, wenn wir hier Praxis entwickeln wollen, weil das funktioniert nur eine Zeit lang, wenn ich in einem System arbeite, das autoritär ist, das mir nicht meine Freiheiten lässt, das mich nicht als Person anerkennt, das meine Autonomie einschränkt, indem sie mir Standards vorgibt, in denen ich nicht agieren kann und mich vielleicht auch noch bestraft, wenn ich mich ein bisschen außerhalb bewege, werde ich all along keine personenzentrierte Praxis anbieten können oder ich gehe. Ja, das haben wir jetzt ein Stück weit. Wir haben nicht ein Problem der Nursing Shortage, wir haben ein Problem der nicht personenzentrierten Systeme. Und das, glaube ich, kann man für die Medizin genauso sehen, weil genau diese Dinge stärken. Hier, da gehe ich jetzt hoppala drüber hinweg, das kann man wunderbar nachlesen, dieses wunderbare Modell der personenzentrierten Praxisentwicklung, wo wir auch sehen, das ist etwas, wir müssen hin zu personenzentrierten Kulturen, innerhalb derer sich hier Pflegeprozesse konstituieren, wo dieses Zusammenspiel zwischen Fürsorge und Autonomie inhärent ist und ein natürliches ist. Da brauchen wir dann eigentlich nicht mehr extra nochmal drüber zu sprechen. Und wirklich meine letzte Folie, das Fazit ist, dass ich eben Pflege nur über diese personenbezogene fürsorgliche Haltung konstituiert und der Prozess auf Wiedererlangung der Autonomie ausgerichtet ist. Das heißt, es gibt per se eigentlich kein Spannungsfeld, wenn ich es jetzt vom Grund her betrachte. Ohne Fürsorge keine professionelle Pflege und ist kein Widerspruch zur Patientenautonomie, sondern eine notwendige Grundlage, damit in dieser Situation der erhöhten Vulnerabilität und Kontrollverlust diese wiedererlangt wird. Ich gebe aber zu, dass wir Spannungsfelder haben, die entstehen aber. Wenn der Fürsorgebegriff oder der Autonomiebegriff falsch ausgelegt werden, dann haben wir eben auch diese fehlgeleiteten Modelle des Paternalismus oder dieses völlig du entscheidest selbst. Aber auch es ist eine Ausbildungsfrage. Das ist in der Medizin dasselbe wie in der Pflege. Und ich warne davor, je mehr die Ausbildungen hinuntergeschraubt werden, desto größer wird dieses Spannungsfeld werden, weil das braucht enorm viel an Ausbildung und Wissen. Und damit möchte ich auch schließen, Pflege ihrer ureigensten Aufgabe nicht nachkommen können, nämlich professionelle Pflege anzubieten, die nur über Beziehung geht. Wir haben eine große Studie gemacht, die Nursing Care Studie. Was wird als erstes implizit rationiert in unseren Systemen, sind alles Dinge, die mit in Beziehung treten zu tun haben. Und damit haben wir natürlich dieses Spannungsfeld. Aber das hat nichts mit Fürsorge per se zu tun oder dass Pflege Autonomie einschränkt, sondern das ist ein systemisches. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich hier...